Schönen guten Morgen allem miteinander. Es ist wirklich eine Freude, euch wieder ins Gesicht zu schauen und nicht nur zu wissen, irgendwo an den Bildschirmen sehen mich Leute. Und diese Gemeinschaft, die ist doch etwas Einzigartiges. Es ist doch ganz anders als ein Gottesdienst über Livestream, wobei das andere auch sehr gut ist. Ich will heute über einen Text predigen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Das ist die Begegnung zwischen dem Engel Gabriel und Maria. Der Engel Gabriel kündigt die Geburt Jesu Christi an. Als ich diesen Text näher betrachtet habe, studiert habe, ist mein Herz voller Freude geworden und ich bin sehr ermutigt gewesen. Wisst ihr, die Texte sind für mich immer an erster Stelle gewinnbringend. Sie machen mein Herz fröhlich. Und es ist dann immer gut, wenn man diese Freude über das Wort Gottes, über das, was man gelesen hat, was da geschehen ist, wenn man es näher betrachtet, diese Freude auch mit anderen teilen kann. Wegen dem sehe ich das auch als ein großes Vorrecht, predigen zu dürfen, diese Freude einfach weiterzugeben, mit euch teilen, aber vielleicht hören auch Menschen zu, die diese Botschaft vorher noch nicht gehört haben. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Vom Vers 26 die weiteren 12 Verse. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel vor Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßet, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, vor der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, wie du gesagt hast. Und der Engel schied: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Dies ist die Geschichte der Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Das sollte doch Lukas uns im Detail genau beschreiben, wie das geschehen ist. Wo war Maria zu dieser Zeit? Was tat sie? Womit war sie beschäftigt? Wann war das? Frühmorgens, spätabends, im Sommer, im Winter? Aber wenn wir die Geschichte lesen, merken wir, dass Lukas es sehr nüchtern, knapp, aber auch zusammenfassend das Wichtigste hat er uns mitgeteilt. Lukas zählt wohl von der Zeit, als Elisabeth schwanger wurde, und jetzt war das Kind, der Johannes der Täufer, 6 Monate alt nach der Zeugung. nicht nach der Geburt, nach der Zeugung. Somit war Johannes der Täufer ein halbes Jahr, 6 Monate älter als Jesus. Die Stadt Nazareth, wir lesen, dass Maria aus Nazareth kam, die Stadt Nazareth in Galiläa muss wohl ein kleiner Ort gewesen sein, der zu dieser Zeit vielleicht 400 Einwohner gezählt hat. So schätzt man das. Aber den Ort, den gab es schon ungefähr 3000 Jahre. Die Bibel berichtet, dass Maria zu dieser Zeit eine Jungfrau war. Den Evangelisten Lukas, aber auch Matthäus und auch Johannes war es sehr wichtig, diese Tatsache zu unterstreichen, dass Jesus keinen irdischen Vater hatte. Dass er nicht von einem Manne gezeugt wurde, Jesus Christus, sondern dass er seinen Ursprung in Gott hat und dass er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Den Evangelisten war es auch sehr wichtig zu betonen, dass Jesus schon vor Ewigkeit existierte. In einem Gespräch mit den Führern des Volkes hat Jesus eines Tages gesagt, dass er eine Begegnung mit Abraham hatte. Und als Abraham ihn sah, den Jesus, dann hat er sich sehr gefreut. Das können wir nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 8, Verse 56 und 57. Da steht geschrieben, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen konnte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, eher Abraham war schon ich. Das heißt, Jesus Christus wollte betonen, das wird in der ganzen Bibel immer wieder betont, dass Jesus Christus von der Schöpfung her, von Ewigkeit her noch immer da war, in Gott verborgen. Wenn wir zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte aus dem ersten Buch Mose lesen und da ist geschrieben, und Gott sprach und es geschah. Aber Johannes, der Evangelist Johannes, der beschreibt den Ursprung der Welt mit folgenden Worten und er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und und das Wort war Gott. Und dann sagt er, alle Dinge sind durch das Wort geschaffen. Und es ist nichts, was geschaffen worden ist, das nicht von Christus geschaffen wurde. Das heißt, Jesus Christus war im Vater und er war bei der Schöpfung unmittelbar mit beteiligt. Jesus Christus war von Ewigkeit her da. Das ist das eine. Und zweitens, er ist Mensch geworden durch Maria. Durch Maria ist Jesus in diese Welt als Mensch gekommen. Nur so konnte er leiden und versucht werden, um uns Menschen in allem gleich zu sein. Er sollte Mensch wie du und ich aus Fleisch sein, mit allen menschlichen Eigenschaften und Bedürfnissen und nur mit einem einzigen Unterschied zu allen anderen Menschen. Die Bibel sagt, er ist uns in allem gleich geworden, doch ohne Sünde. Diese eine Tatsache, diesen einen Unterschied zu uns Menschen zeigt die Bibel uns deutlich. Kein Mensch konnte sich selbst mit Gott auf irgendeine Weise versöhnen, den Streit, diesen Riss zwischen Gott und Menschen, die Sünde wegnehmen. Kein Mensch konnte für sich das machen, geschweige denn für andere. Und darum hat Gott sich entschieden, in Jesus Christus vom Himmel zu kommen und sich selbst als Opfer hinzugeben, sich selbst in diesen Riss zu stellen, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Das können wir so gut im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, Vers 19 nachlesen. Da steht geschrieben, denn Gott war in Christus. Als Christus geboren war, war kein anderer als Gott selbst in Christus zu uns gekommen. Ich lese weiter. Und er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Keiner konnte die Welt und die Menschen versöhnen, außer Gott selbst. Und Gott selbst ist Fleisch geworden und das Wort wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Wahrheit und Gnade. Das ist Jesus Christus. Und darum ist es so wichtig zu lehren und zu glauben, dass der Vater von Jesus Christus nicht Josef war, sondern dass diese Geburt durch den Heiligen Geist gewirkt wurde. Und darum ist es so wichtig zu wissen und es im Glauben anzunehmen, dass Maria eine Jungfrau war, als sie Jesus empfangen hatte. Heute spotten viele Menschen, ja sogar Theologen, über die Jungfrauengeburt unseres Herrn Jesus Christus. Satan will diese Wahrheit in Verruf ziehen und die Göttlichkeit Jesu Christi zu leugnen. Wer das leugnet, der macht auch das ganze Evangelium zunichte. Wisst ihr, diese Tatsache, die Jungfrauengeburt, diese Tatsache, die ist viel mehr, ob es wahr ist oder nicht. Mit dieser Tatsache ist verbunden, ob wir errettet und erlöst sind oder nicht. Weil wenn Jesus Christus einen Menschen als Vater hatte, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Dann sind wir immer noch nicht erlöst. Dann hoffen wir etwas, was nicht wahr ist. Wer die Jungfrauengeburt Jesu leugnet, der leugnet das ganze Evangelium. Und deshalb ist diese Frage so wichtig, dass wir das annehmen und glauben, Jesus Christus ist wirklich durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Wer das leugnet, leugnet das ganze Evangelium. Versteht ihr? Man muss von einem Dreibein-Hocker nur eine Stütze wegnehmen und alles bricht zusammen. So ist es auch hier. Wer diese eine Tatsache leugnet, der leugnet das ganze Evangelium. Dabei hat doch der Prophet Jesaja schon ungefähr 700 Jahre vor Christus vorhergesagt, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wird, die keinen Umgang mit dem Mann hatte. Das ist nachzulesen in Jesaja 7, Vers 14. Auch der Engel Gabriel zweifelte nicht, dass Maria eine Jungfrau war. Auch die Evangelisten nicht. Warum sollten wir daran zweifeln? Maria war mit Josef verlobt. Was bedeutet das? Der jüdische Ehevertrag hatte zwei Akten. Das erste war die Verlobung. Und nach der Verlobung, und das geschah manchmal auch viel später nach der Verlobung kam die Heimholung der Braut während der Hochzeit oder als Anfang der Hochzeit. Die Braut wurde in das Haus des Bräutigams geholt und das wurde groß gefeiert und das war dann der Anfang von dem Zusammenleben. Das können wir zum Beispiel bei Matthäus sehr deutlich sehen. Matthäus berichtet auch über die Geburt Jesu Christi und er schreibt in seinem Evangelium, Matthäus 8, 1, Vers 18, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, er sie heimholte, dass er schwanger war von dem Heiligen Geist. Also sie waren verlobt, aber die Heimholung fand noch nicht statt. Oft fand die Verlobung weit vor der Hochzeit statt. Aber die Verlobung war nicht wie heute eine Zeit des Kennenlernens. Die Verlobung war ein fester Vertrag, den man nicht ohne weiteres wieder zerstören konnte. Es war eine Zusage, ein fester Vertrag. Nach der Verlobung galt die Braut als Ehefrau. Sie lebten noch nicht zusammen, aber sie wurde als Ehefrau angesehen. Ab dann konnte man die Verlobung nur mit einem Scheidebrief auflösen. Das sehen wir zum Beispiel in der Geschichte über den Lot. wir lesen in dieser Geschichte über den Lot, dass Lot zu den Engeln spricht und sagt, ich habe zwei Töchter, die sind Jungfrauen. Aber die Männer von diesen zwei Töchtern werden als ihre Ehemänner genannt. Und hier in dieser Geschichte, aber auch in etlichen anderen Geschichten der Bibel, sehen wir diese zwei Stufen von der Hochzeit. Einmal die Verlobung, und die Verlobung ist fest, eine feste Zusage. Ab dieser Zeit wird die Braut wie eine Ehefrau angesehen. Und den Vertrag kann man nicht einfach so mehr auflösen, aber sie leben noch nicht zusammen. Das Zusammenleben war im Alten Testament ohne der Heimholung, ohne diese öffentlich-rechtliche Ankündigung undenkbar. Können wir an vielen Bibelstellen nachlesen. Als weiteres berichtet Lukas, dass Josef aus dem Stamm Davids kommt. Josef war zwar nicht der leibliche Vater von Jesus Christus, aber auch er stammte aus dem Hause Davids, genauso wie Maria. Das will ich später in einer anderen Predigt deutlich machen, über diese zwei unterschiedliche Stammbäume bei Lukas und bei Matthäus. Da werden wir später nochmal genau sehen, dass diese zwei Stammbäume Unterschiede haben und warum sie diese Unterschiede haben. Und da können wir auch deutlich sehen, dass beide, Maria und Josef, aus dem Stamm David kamen. Obwohl Josef nicht der Vater von Jesus war, musste auch er diese rechtlichen Anforderungen, die von der Prophetie an Jesus gestellt wurden, auch er musste aus dem Hause Davids kommen. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir wissen nicht, was Maria gerade tat, als der Engel ihr erschien, aber plötzlich sieht sie einen herrlichen Engel vor sich stehen. Und er grüßt sie mit einem besonderen Gruß. Die Schlachterbibel, Bengel, Alte Lutherbibel und auch die russische Übersetzung, die schreiben Folgendes: Sei gegrüßet, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter allen Frauen. Dieser Zusatz, du Gesegnete unter allen Frauen, den findet man in der neuen Luther nicht, aber die alten Übersetzungen oder wie schon gesagt, Luther, Bengel und Schlachter, die bringen diesen Zusatz, du Gesegnete unter den Frauen. Es ist ein ganz besonderer Gruß. Der Engel kommt nicht einfach so und sagt, Shalom, Maria, Friede sei dir gebracht, wie man zu jener Zeit, Friede sei dir gewünscht, wie man zu jener Zeit oft so gesagt hatte, sondern er kommt und nennt die Maria mit diesem besonderen Gruß. Und Maria wundert sich darüber. Sie ist die Gesegnete. Sie soll Gott bei Gnade Gott gefunden haben. Was ist das für ein besonderer Gruß? Sie hat Gnade bei Gott gefunden. In der Geschichte der christlichen Gemeinde wurde die Bedeutung und die Rolle Marias vielfach unausgewogen und auch falsch dargestellt. Es gibt Menschen, die Maria eine völlig falsche Rolle zusprechen. Maria wird verehrt und sogar auch angebetet als die Fürsprecherin bei Gott, als die Mutter Gottes, als die Miterlöserin und manches andere. Aber das widerspricht völlig der Lehre der Bibel. Das steht der Maria gar nicht zu. Maria kann keinem Schutz schenken, sie erhört auch keine Gebete, sie kann keinen Einfluss auf Jesus Christus ausüben. Hier lesen wir in diesem Text, Maria benötigte selber Gnade von Gott. Und Gott hat ihr diese Gnade geschenkt. Als Jesus Kind war, hat er auf die Anweisungen Marias und auf die Anweisungen Josefs gehört. Aber als Jesus erwachsen wurde, dann hat er nur auf seinen himmlischen Vater gehört. Das sehen wir besonders gut, als Jesus das erste Mal ein Wunder bei der Hochzeit zu Kana gewirkt hat. Das war der Anfang von seinem Dienst. Und damals versuchte die Maria, wie früher, als Jesus klein war, ihm zu sagen, was er zu tun hat. Sie kommt zu ihm und sagt, pass mal auf, da gibt es ein Problem. Und bitte hilf doch diesen Leuten. Was antwortet Jesus ihr? Er weist sie scharf zurecht mit den Worten, nachzulesen im Johannesevangelium, zweites Kapitel, Vers 4. Und der sagt zu ihr: Was geht dich an, Frau, was ich tue? Ich denke, diese Worte, die sagen so deutlich: Liebe Frau, was mischst du dich in das ein, was ich zu tun habe? Jetzt höre ich auf meinen himmlischen Vater, nicht mehr auf dich. Wegen dem, diese falsche Rolle, dass Maria als eine Miterlöserin oder als eine, die Gebete erhört, oder dass eine, die Einfluss auf Jesus Christus haben kann, diese Rolle steht ihr nicht zu. Maria fand Gnade bei Gott. Sie führte genauso wie auch Zacharias und Elisabeth und auch wie Josef, der Adoptivvater von Jesus Christus, ein gottesfürchtiges Leben. Maria ist in ihrem Vertrauen zu Gott durchaus ein Vorbild zu uns. Und sie ist als ein Vorbild, sie ist zu einem Vorbild für viele, viele Christen geworden. Sie ist die Gesegnete unter den Frauen. Und das ist die richtige und die ausgewogene Einstellung zu Maria. Maria ist eine Frau, die bei Gott Gnade gefunden hat. Maria ist ein Vorbild für uns. Maria ist die Gesegnete unter vielen anderen Frauen. In einer späteren Predigt will ich noch die Bedeutung Marias in der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth deutlich machen. Bei dieser Begegnung begrüßte Elisabeth die Maria mit folgenden Worten: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Sie war eine fromme Frau, von der wir viel lernen können, aber nicht mehr. Und es ist gut, wenn wir über Maria als ein Vorbild für viele Christen predigen. Und es ist gut, wenn wir ihre Frömmigkeit, ihren Glauben, ihr Vertrauen hervorheben und sagen: Wir wollen auch so leben wie Maria, wir wollen auch so vertrauen wie Maria. Das ist eine gute Einstellung und deshalb ist auch diese Predigt ein Segen für mich geworden. Der Engel sagte zu Maria: Maria, du wirst einen Sohn gebären und der soll Jesus heißen. Namen haben in der Bibel oft eine prophetische Bedeutung. Der Name Jesu bedeutet Jeshua und das bedeutet Gott redet, Gott rettet oder Gott hilft. Mit anderen Worten, schon sein Name war ein Programm. Für euch ist Rettung da. Weiter sagt der Engel Gabriel: Der wird groß sein und sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria kannte die Heilige Schrift. Und sie verstand sofort, was der Engel Gabriel damit meinte. Alle im Volk Israel wussten, was der Titel Sohn Davids bedeutet. Gott hatte schon dem Mose versprochen, dass er dem Volk Israel eines Tages einen ganz besonderen Propheten schenken wird. Und Gott hat zum Volk Israel gesagt: Wenn er kommt, auf den sollt ihr hören. Später hat Gott dem König David, versprochen und hat gesagt: David, aus deinem Nachkommen wird ein ganz besonderer König kommen und der wird auf deinem Thron sitzen und er wird das Volk Israel regieren und er wird ein ewiges Reich aufrichten. Dieser König ist der Messias. Und David, aus deinen Nachkommen wird dieser König kommen. Das können wir in 2. Samuel 7, Verse 12 und 13 nachlesen. Und diesen Text möchte ich jetzt vorlesen. Gott sagt zu David: Wenn nun deine Zeit ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Also hier haben wir diese Verheißung, die Gott gegeben hatte. Auch alle weiteren Propheten sprachen viel über diesen Messias. Eines Tages wird ein Kind geboren werden und dieses Kind ist kein anderer als der ewige Vater, als Gott selbst. Dieses Kind sollte das Volk, das Herz des Volkes zu Gott bekehren und das Volk Israel wird eine völlige geistliche Erneuerung durch diesen König erleben. Das waren die Vorhersagen. Ich habe, wo ich mich mit diesem Text beschäftigte, eine ganze Reihe von den gleichen, ähnlichen Prophetien gefunden, aber wahrscheinlich kein anderer Text stellt diese Eigenschaften so deutlich hervor, wie der Prophet Jesaja es gesagt hat. Jesaja Kapitel 9, Verse 5 bis 6. In diesem Text wird sehr deutlich gezeigt, dieses Kind, welches da geboren ist, ist kein anderer als Gott selber. Und dieses Kind wird auf dem Thron Davids sitzen. Ich lese diesen Text. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wundergott. Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids, und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und hier sehen wir die Titel von diesem Kind, Ewigvater, Gott, Held, Friedefürst und auch, dass er auf dem Thron Davids sitzen wird und ein ewiges Reich des Friedens aufbauen. Als Jesus später umherging und viele Wunder tat, dann haben viele Menschen ihn du Sohn Davids genannt. Wisst ihr, was sie damit ausdrückten? Wir glauben, dass du der versprochene Messias ist, der auf dem Thron Davids sitzen soll. Damit haben sie dieses Vertrauen zu Jesus ausgesprochen. Wir glauben, du bist der Messias. Das bedeutete, wenn sie ihm diesen Titel zusprachen, du Sohn Davids. Das können wir nachlesen in Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 27. Da laufen zwei Blinde Jesus Christus hinterher und schreien, du Sohn Davids, erbarme dich unserer. Und damit haben sie ausgedrückt, wir wissen, du bist der Messias. Und damit drückten sie aus, dass sie an diesen Messias glauben. Also im Volk Israel war dieser Begriff, du Sohn Davids, wohl bekannt. Sie wussten, wovon die Rede ist und sie warteten auf diesen Messias. Das werden wir später, wenn wir das Lukas-Evangelium noch die Möglichkeit haben, es später durchzuarbeiten, werden wir vielfach diese Tatsache noch sehen. Und als der Engel zu Maria kam und ihr zugesagt hatte, dass ihr Sohn, der von ihr geboren wird, auf dem Thron Davids sitzen wird, und dass er ein König in Ewigkeit sein wird, dann klingelte es bei der Maria sofort. Was? Diese Gnade soll mir zuteil werden? Ich soll die Mutter von diesem König werden? Unglaublich, unglaublich. Ich lese weiter. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Heute wird behauptet, dass Maria nicht aufgeklärt war und darum ungewollt schwanger geworden ist. Doch die Schrift sagt uns etwas völlig anderes. Die Antwort Marias zeigt, dass sie so sehr wohl eine aufgeklärte Frau war. Sie wusste, dass sie unbedingt einen Umgang mit einem Mann haben muss, damit sie ein Kind bekommen kann. Unsere Gesellschaft kennt keinen keuschen Umgang mit der Sexualität. Früher wurde die Intimität als Folge vom Sündenfall verteufelt. Heute dagegen wird die große Freizügigkeit gelehrt. Wie anders war es doch im Volk Israel. Die ganze Schrift im Alten und auch im Neuen Testament lehrt Enthaltsamkeit und Keuschheit vor der Ehe und den Segen der Sexualität in der Ehe. Und in Israel waren alle Mädchen mit 12 Jahren religiös mündig. Ab dieser Zeit durften sie am Gottesdienst teilnehmen. Die Jungs mit 13 Jahren. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie ein bisschen später Spätzünder sind. Ab diesem Alter durften sie bei den Vorlesungen des Gesetzes dabei sein in der Synagoge. Und sie waren über alles aufgeklärt, weil die Bibel offen über diese Fragen spricht. Und Maria fragt, wie kann das geschehen? Ich kenne doch keinen Mann. Und der Engel sagt zu ihr ganz schlicht, Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Willst du das glauben? Der Engel Gabriel will der Maria sagen, Maria, mein Gott, der kennt keine Grenzen. Gabriel stand in der Gegenwart Gottes. Ich habe schon letztes Mal darüber gesprochen, dass der Engel Gabriel in der Gegenwart Gottes einer von den ersten vornehmsten Engeln ist. Gabriel und Michael sind die zwei Engel aus der Herrlichkeit, die in der Gegenwart Gottes stehen und die mit Namen in der Bibel genannt werden. Es gibt noch einen dritten Engel, der Luzifer, der auch mit Namen genannt wird, aber der nicht mehr in der Gegenwart Gottes steht. Gabriel hat zugeschaut, wie Gott die ganze unsichtbare Welt gemacht hat, zuerst und dann die sichtbare Welt. Gabriel und alle anderen Engel haben zugeschaut, wie Gott die Welt aus dem Nichts gemacht hat. Hiob 38, Vers 7 ist geschrieben, dass alle Engel Gottes gejubelt haben, als Gott die Welt gemacht hat, aus dem Nichts. Es gab vorher keinen Raum, das lehrt heute auch die Wissenschaft sogar so. Früher glaubte die Wissenschaft etwas anderes. Es gab keine Zeit und es gab keine Materie. Gott sprach und es wurde aus dem Nichts. Plötzlich entstand Materie. Alle Gesetze der Natur, vorher gab es keine Gesetze. Und plötzlich sind die Gesetze da. Die Gesetze sind logisch, die kann man mathematisch berechnen. Jemand hat einen Plan für diese Welt entworfen. Und Gabriel war dabei, er hat gesehen, wie Gott es gewirkt hat. Gabriel hat gesehen viel mehr, was Gott in der unsichtbaren Welt gemacht hat. Und Gabriel spricht zu Maria und sagt, Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glaubst du das? Als Maria das hörte, dass durch sie der versprochene König von Israel geboren wird, dann verstand sie sofort, welche Ehre ihr zugeteilt wurde. Aber als der Engel Gabriel ihr ankündigte, dass das Kind nicht von Josef geboren wird, sondern durch den Heiligen Geist, da musste das wohl für sie ein Schock gewesen sein. Diese Entscheidung bedeutete für Maria menschlich gesehen eine Katastrophe, ein völliges Scheitern. Im besten Fall, konnte ihr Verlobter sie mit einem Scheidebrief wie eine geschiedene Frau entlassen. Und sie blieb ohne finanzielle Versorgung da und musste in das Haus ihres Vaters zurückkehren. In ihrer Verwandtschaft wurde sie jede Autorität und jedes Ansehen verlieren, als eine untreue Frau, als eine Hure. Sie erwartete Schande und Ablehnung. Und Maria wusste, was das bedeutet. Im schlimmsten Fall konnte man sie nach dem Gesetz Mose steinigen als eine Ehebrecherin. Die römische Justiz erlaubte zwar keine Steinigungen und die römische Justiz erlaubte auch keine Selbstjustiz, also keine Lynchmorde, aber die Juden scherten sich nicht um die römischen Gesetze. Das können wir an etlichen Stellen sehen, wo die Menschen auch Jesus Christus steinigen wollten, obwohl sie das nicht nach dem römischen Gesetz nicht durften. Und da sehen wir, dass Maria auch unter einer noch größeren Gefahr stand. Ihr Leben stand auf dem Spiel. Also Maria stand vor der Gefahr, ihre Existenz zu verlieren, ihr Ansehen zu verlieren und sogar ihr Leben zu verlieren. Und jetzt steht der Engel vor ihr und sagt: Maria, willst du Gott vertrauen? Er sagt nicht, was mit ihr passiert. Er sagt: Maria, willst du Gott vertrauen? Willst du diesen Weg gehen? Du wirst den König gebären, welcher Herrscher auf dem Thron Davids sein wird. Und Maria weiß auch gleichzeitig, diese Entscheidung ist ein Schwert durch ihr Herz. Wie wird sich Maria entscheiden? Für oder dagegen? Der Engel sagt: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria, willst du Jesus glauben? Willst du Gott glauben? Willst du ihm vertrauen? Ihre Situation war aussichtslos. Es muss in Maria wohl ein Kampf stattgefunden haben. Versteht ihr, wie brisant das war? Da ruft Gott jemanden in einen Dienst und man weiß, dieser Dienst könnte für mich im schlimmsten Fall ein Todesurteil bedeuten. Wie würdet ihr euch in dieser Situation entscheiden? Ja, zu Gott? Bei Gott ist kein Ding unmöglich? Oder das ist ja mein Todesurteil. Was mache ich da? Und wenn man diese Tatsachen kennt, dann ist die Antwort Marias umso beeindruckender. Maria sagt, Lukas 1, Vers 38, Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Welch ein Vertrauen zu Gott. Maria sagt, wenn Gott ruft, dann wird er wissen, wie es mit mir weitergeht. Wenn Gott ruft, dann wird Gott wissen, wie es weitergeht. Meine Lieben, wie sieht es bei uns aus? Ich habe mir diese Fragen gestellt und diese Fragen gehen mir immer noch nach und ich musste vielfach feststellen, Maria ist ein Vorbild für alle, vor allem für mich. Ich würde gerne so ein Vertrauen zu Gott haben, wie Maria gehabt hat. Und ich lade euch ein, denkt auch darüber nach, vielleicht ist das auch für euch ein Vorbild. Wie sieht es bei uns aus? Wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Sollte ich heute fragen, ich bin mir ganz sicher, würde so durch die Reihen gehen, würde fragen, Jakob, wie sieht es bei dir aus? Lili, wie sieht es bei dir aus? Lili, wie sieht es bei dir aus? Oder Johanna, ich würde sagen, ja, ich glaube, Gott ist allmächtig. Stimmt das? Stimmt. Ich glaube, ihr würdet alle sofort die Hand strecken und sagen, ja, das stimmt, das glaube ich. Das geht leicht von den Lippen. Doch glauben wir das wirklich, dass Gott allmächtig ist? Gott kann Tote auferwecken. Wenn wir das glauben, dann brauchen wir ja auch vor der Corona keine Angst haben, oder? Nicht, dass wir leichtsinnig damit umgehen und sagen, ach, da kann nichts passieren. Menschen sterben an Corona, das ist nicht zu verleugnen, ja? Das Problem aber ist, wir werden alle an irgendeiner Krankheit sterben. Ob es jetzt Corona oder Krebs. Und übrigens, man vermutet, dass man jetzt an Herzinfarkt, an Krebs, an Einsamkeit, an psychischen Krankheiten mehr Todesfälle hat als mit Corona. Aber diese Angst geht um die ganze Welt. Wenn wir an Christus glauben, dann verschwindet die Angst. Versteht ihr diese spannende Situation, was wir erfahren haben, was wir denken und wozu uns Gott einlädt? Es ist doch ein großer Unterschied. Wir glauben, dass Gott die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sieht. Doch leben wir immer in der Gegenwart Gottes? Ist es uns bewusst, dass Gott uns an die Hand genommen hat und mit uns durch das Leben geht? Glauben wir das? Leben wir auch so? Gott kann helfen, alles lenken und alles verändern. Aber warum verzagen wir dann im Alltag? Warum sind wir so traurig? Gott kann alles. Wollen wir alles in seine Hand legen? Können wir Gott vertrauen? Ich stelle nur Fragen. Wisst ihr, ich kenne euer Herz nicht. Ich kann nicht in euch hineinschauen. Ich kenne meine Probleme, ich kenne meine Schwachheit, aber eure Probleme kenne ich weniger. Vielleicht ein bisschen was. Aber ich wünsche mir, dass Gott heute zu uns allen spricht, dass Gott unsere Herzen berührt, dass wir merken, oh, da verzage ich, da habe ich Angst, da bin ich traurig. Warum? Ich vertraue zu wenig auf Gott. Warum versuchen wir erst selber alles zu machen und nur später, wenn wir merken, dass es nicht klappt, zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten? Gott kann alles. Warum erscheint uns dann unsere Situation so besonders schwer? Meine Lieben, ich weiß, wenn man mittendrin ist, ich habe es auch erlebt, dann scheinen die Herausforderungen unseres Lebens so groß zu sein, dass diese Herausforderungen viel größer sind als unsere Kraft, als unser Vermögen und vieles andere. Wenn man mittendrin ist, dann scheinen die sehr groß, diese Herausforderungen. Wisst ihr, womit man das vergleichen kann? Wenn man draußen bei hellem Tageslicht, wenn jemand uns mit einem Scheinwerfer von einem Auto anleuchtet, dann ist dieser Scheinwerfer gar nichts für uns. Das ist dann nichts. Aber wenn wir in der Dunkelheit mit dem Scheinwerfer eingeleuchtet werden, dann sind wir geblendet von diesem Scheinwerfer. Was ist der Unterschied zwischen Scheinwerfer und dem Tageslicht zwischen der Sonne? Der Scheinwerfer ist nichts im Vergleich zu der Sonne. Aber wenn der Scheinwerfer vor unseren Augen ist, dann blendet er uns total. So ist es mit unserer Angst, mit unserer Traurigkeit, mit unserem Unglauben. Wenn wir mittendrin sind, dann scheinen diese Herausforderungen des Lebens für uns groß, stark. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann merken wir, das ist gar nichts im Vergleich mit Gott. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich möchte, dass wir durch diese Predigt, durch den Glauben Marias getröstet werden, dass wir auf Gott schauen. Wie viel vertrauen wir Gott zu? Wo hat Gott in unserem Denken eine Grenze? Was ist bei Gott nicht möglich in unserem Denken? Maria sagt, ich bin bereit, Gott zu dienen. Maria sagt, ich bin des Herrn Magd. Das kann zweierlei bedeuten. Einmal, Maria sagt damit, Gott, du darfst über mein Leben verfügen. Ich habe schon vorher gesagt, Maria wusste, was auf sie zukommt. Und trotzdem sagt Maria, Gott, du darfst über mein Leben verfügen. Er darf über mich bestimmen. Nicht ich, sondern Gott bestimmt über mein Leben. Was ich tue, wie ich lebe, wie ich denke. Mein Lieben, es ist manchmal so schwer, unser Denken dem Denken Gottes zu unterordnen. Wobei genau das der Prozess der Heiligung ist. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, er zeigt uns, wo die Probleme liegen, wo unser Denken falsch ist. Und dann, so wie wir es im 2. Korintherbrief im 10. Kapitel lesen, dass wir gefangen nehmen alles Denken, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und bringen es in Gefangen zu Jesus Christus. Wir unterordnen unser Denken, unsere Schwachheit, unser Unvermögen dem, was Gott sagt und sagen in unserem Herzen. Wir nehmen allen Ungehorsam, alles falsche Denken gefangen und bringen es im Gehorsam zu Jesus Christus. Und er gibt uns den Sieg. Maria sagt, ich bin bereit, Gott zu dienen, auch wenn ich das nicht verstehe. Und zweitens, Gott, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zusammen zu gehen. Ich bin bereit, schwanger zu werden. du darfst über mich ganz verfügen. Das sagt Maria. Als ich diesen Text so genau betrachtet habe, da lief es mir kalt den Rücken runter. Maria weiß, was das für sie bedeutet. Wie viel Raum für Gottes Wirken sind wir bereit, Gott zu geben? Was darf er dir nehmen? Bei Maria schien es so, dass Gott ihr alles genommen hat. Ihre Ehre, ihr Einkommen und sogar ihr Leben stand in Gefahr. Wie viel darf Gott uns nehmen, damit wir immer noch sagen, in Gott bin ich glücklich. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Wie stehst du zu Gott, wenn du siehst, dass du in der Gefahr stehst, dass du etwas verlierst? Er nimmt dir etwas. Darf Gott deine Familie nehmen, wie bei Maria? Hat Jesus vielfach angekündigt und gesagt, wenn ihr mir nachfolgen werdet, werden eure Angehörige, Familienangehörige, plötzlich für euch Feinde werden. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen in eure Familien, sondern eine Spaltung. Nicht, weil Jesus Streit möchte, aber er sagt, da wird plötzlich der Vater und der Sohn sich nicht mehr verstehen. Und der Ehemann und die Ehefrau werden sich nicht mehr verstehen. Und die Geschwister in einer Familie werden keinen Frieden mehr miteinander haben, weil einer von ihnen Gott nachfolgen möchte und der andere nicht. Bist du bereit, deine Ehre oder dein Ansehen zu verlieren, um Gott zu gefallen? Darf Gott dir dein Einkommen nehmen? Meine Lieben, wir sind manchmal nicht bereit, einen Teil unseres Geldes in die Gemeinde zu bringen oder als Spende zu geben, weil wir an unserem Geld knausern und hängen. Darf Gott dir dein Einkommen nehmen? Darf Gott dir dein irdisches Leben nehmen? Es geht glatt über die Lippen. Ich habe mir selber gesagt, Viktor, gib kein Versprechen oder überschätz dich nicht. Gott möge dir in dieser Situation die Kraft geben. Aber vielleicht wird Gott auch diese Frage jemandem stellen und sagen, was willst du bereit, dein Leben zu erhalten oder dein Leben zu verlieren? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme auf sich sein Kreuz und folge mir nach, hat Jesus Christus gesagt. Was im Leben willst du Gott nicht abgeben? Ich lade euch ein, denkt darüber nach. Was ist euch in eurem Leben wichtiger als Gott und die Nachfolge? Maria wusste, Gott wird bei ihr niemals etwas schuldig bleiben. Er belohnt jede Treue, er hilft, er wird durchtragen. Wie? Hatte Maria keine Ahnung. Aber sie hat gesagt, ich bin des Herrn Magd. Maria weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber sie weiß, Gott wird sie auf diesem Weg tragen und begleiten. Und sie sagt, ich bin des Herrn Magd. Wenn ihr heute nach Hause geht, wünsche ich mir, dass ihr über zwei Fragen, wichtige Punkte in dieser Predigt nachdenkt. Das erste, diese Aussage, dass ihr in eurem Herzen sie bewegt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glaubt ihr das? Dann sagt Amen. Amen. Glaubt ihr das? Amen. Ja. Das zweite, was heute so wichtig ist, der Glaube, wenn wir es glauben, der muss im Leben sichtbar werden. Er muss eine Auswirkung haben. Wie Jakobus in seinem Brief sagt, er sagt, meint ihr, dass die Dämonen an Gott nicht glauben? Natürlich glauben die Dämonen an Gott. Aber dieser Glaube ist ein Toter. Er sagt, natürlich glauben die Dämonen an Gott, aber sie zittern. Zu wissen, dass es Gott gibt, das ist die halbe Miete. Das ist noch gar nichts. Die Dämonen wissen ganz genau, dass es einen Gott gibt. Aber sie zittern. Und Jakobus sagt, wenn du etwas weißt, aber das nicht ins Leben umsetzt, dann bist du wie ein vergesslicher Zuschauer, der ist gekommen, hat sich in den Spiegel, im Spiegel angeschaut, hat gesehen, ah, da müsste an der Frisur etwas anders werden. Er hat die Erkenntnis gewonnen, dreht sich um und geht weg. Und deshalb sagt Jakobus, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Und ich lade euch ein, lasst uns diese zweite Wahrheit auch mit nach Hause nehmen. Es wäre so gut, wenn wir heute jeder für sich, und bei jedem wird es eine andere Entscheidung sein, ich meine an einer anderen Stelle, an einem anderen Punkt, dass jeder für sich heute sagen könnte, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Ich lade euch ein, lasst uns noch miteinander eine Gebetsgemeinschaft machen. Ihr dürft aufstehen und miteinander beten und dann schließe ich noch den Gottesdienst mit Gebet. Lieber Vater, auch ich danke dir von ganzem Herzen für dieses herrliche Wort, das du uns gegeben hast, für die Bibel, der wir vertrauen können, die so vertrauenswürdig ist und dass in der Bibel die Wahrheit für unser jetziges und ewiges Leben gegeben ist, die Anweisungen, die uns Leben schenken. Danke dir auch für diese Vorbilder, die wir bei Maria gesehen haben und für diesen ermutigenden Zuspruch von Gabriel, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und wir wollen heute unser Leben neu bewusst in deine Hand legen. Wir bitten dich, dass du uns durch dieses Leben führst, dass du uns segnest, dass du uns leitest an deiner Hand. Wir wissen, dass wir dir vertrauen können und das wollen wir auch. Segne uns. Amen.